Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge vom Studio Couch Talk.
Hallihallo.
Diese Folge ist ein bisschen durcheinander, weil wir hatten schon mal eine Aufnahmesession, wo wir die 9. Folge aufgenommen haben, haben aber dann irgendwie ein bisschen am Thema vorbeigeredet.
Hast du den Faden verloren?
Mehrmals. Mehrmals. Weshalb wir jetzt nochmal aufnehmen mit ein paar anderen Themen. Und dann gucken wir, ob wir noch auf ein paar Themen einfach wieder zurückkommen. Deswegen verzeiht es uns, wenn es ein bisschen durcheinander ist. Und auch, dass es jetzt so lange gedauert hat, bis eine neue Folge rausgekommen ist. Ich habe die Woche mal was Witziges getestet. Kannst du auch mal probieren, wenn du die Phase drehst auf dem Kopfhörer, also halt vom Eingangssignal, dann klingt es auf einmal ganz komisch auf dem Kopfhörer.
Echt? Okay. Dann müssen wir mal probieren. Warte mal, kann ich das in meinem Interface?
An sich ja. Also ja, ich weiß es nicht.
Ja, kann ich. Aber oh wow. Oh wow. Okay, nein. Okay, ich lasse es lieber normal.
Ja, das ist komplett verwirrend irgendwie. Weil
merkwürdig, ja.
An sich ist ja die Phase nur ein bisschen gedreht. Also es sollte gar nicht so krass auffallen.
Ja. Wow. Krass. Na gut. Ist mir jetzt so auch noch nie aufgefallen. Welche Themen hast du denn heute?
Eigentlich nicht mehr Themen wie beim letzten Mal. Also vielleicht ein paar. Mal gucken. Ich hatte mir ja überlegt, weil jetzt kam ja den ganzen Oktober, kam keine einzige Folge, dass ich so eine kleine Mini-Folge aufmache, warum wir jetzt keine Folge gemacht haben. Das Ding wäre halt dann nur 1,5 Minuten gewesen. Da habe ich mir gedacht, das brauche ich jetzt auch nicht hochladen.
Ja, stimmt.
Und ich hätte das im Wohnzimmer aufnehmen müssen, weil meine Frau halt gearbeitet hat. Die hatte Homeoffice. Mhm. Und unser Fenster ist da ein bisschen undicht. Und das hörst du halt dann die ganze Zeit, wenn da halt Autos vorbeifahren und alles.
Ja, okay.
Richtig nervig. Aber jetzt gucke ich gerade nach einem anderen Mikrofon. Mal gucken, ob es demnächst eins gibt. Mal schauen.
Bald ist ja Weihnachten. Kann man sich selber ein Mikrofon schenken.
Ja, aber es ist halt immer so schwer, die Auswahl, weil die günstigen sind halt auch nicht ganz so geil. Aber auf ein teures will ich halt jetzt eigentlich auch kein Geld ausgeben. Das ist immer schwierig.
Ja, das stimmt. Ja, wobei ich würde da persönlich, also ich persönlich würde da wirklich auf so Standard zurückgreifen. Gerade so das NT1 oder so.
Ja, aber ich möchte kein Großmembraner eigentlich, also kein Kondensator, sondern ich möchte schon ein dynamisches, weil gerade wenn du halt woanders aufnimmst, in einem anderen Raum oder wo es jetzt halt die Akustik jetzt nicht so geil ist, hast du mit dem dynamischen halt schon ein paar Vorteile.
Stimmt, aber du hast halt auch immer dieses...
Ja gut, das habe ich jetzt in dem Mikrofon auch.
Ja, eben.
Deswegen. Also wird sich nicht ändern dran. Außer halt mit einem anderen Mikrofon, dass es dann doch ein bisschen besser ist. Wenn ich mal eins habe, kann ich dir das hier ja mal mitgeben. Dann kannst du das ja mal selber ausprobieren.
Ja, gern, voll gern.
Oh, und was mir auch aufgefallen ist, wo ich halt so ein paar Takes gemacht habe. Ganz witzig, wenn du den Low Cut einschaltest, dann verschiebt sich deine Phase von der Aufnahme extrem.
Was? Okay.
Ja, also dann ist die nicht mehr ausgeglichen einigermaßen mit dir, sondern verschiebt die sich leicht nach oben oder wenn du die Phase gedreht hast, nach unten ins Minus.
Okay.
Vielleicht ist es aber auch einfach nur ein Anzeigefehler von Ableton, das weiß ich jetzt nicht.
Ich hoffe es doch. Das wäre schon ziemlich merkwürdig.
Ja gut, aber die Phase, das ist ja das Witzige, selbst wenn ein Low-Cut ja gar nichts greift, weil in dem Frequenzrang unten jetzt gar nichts ist, zum Beispiel du hast ein 1 Kilohertz-Signal und du cuttest bei 80 Hertz rum, verschiebt sich trotzdem deine Phase, auch da oben noch.
Okay.
Das kannst du mit so einem Goniometer, glaube ich, rausfinden.
Ja.
Weil es müsste dann bei dem 1 Kilo jetzt komplett gerade sein. Da siehst du richtig, wie das sich so leicht ein bisschen verzieht.
Ach, krass. Ja. Voll komisch.
Ja, ist halt so. Mhm. Deswegen ist es auch nicht immer gut, überall einen Low-Cut zu setzen.
Ja, mache ich aber trotzdem. Grundsätzlich, also auf dem Bass natürlich, aber grundsätzlich, wenn ich irgendwo ein Instrument habe, gerade Percussions oder so, ist da immer ein Low-Cut drauf. Weil da ist so oft in den Samples untenrum irgendein Gewusel unterwegs, das ich einfach nicht brauche. Und wenn du das nicht rauscuttest, hast du irgendwann in Frequenzbereichen und Sachen drin, die du einfach nicht brauchen kannst.
Ja, es ist einfach halt undifferenziert. Also es ist einfach undifferenziert? Ja, doch, undifferenziert.
Ja, genau.
Was untenrum. Mal auf das Thema zurückzukommen, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten, Zielsetzung und so. Mhm. Das Negative bei einem Ziel ist, wenn du es erreicht hast, geht es nicht weiter.
Ja.
Das ist das Problem. Und das war auch jetzt eine Zeit lang bei mir so, warum ich ein bisschen keine Lust auf den Podcast hatte. Weil ich hatte mir das Ziel gesetzt, 100 Abonnenten bis zum Ende des Jahres. Das hatten wir ja dann erreicht und dann war halt auch so mein Ziel so ein bisschen weg. Weil
Ja, dann also musst du jetzt ein neues Ziel setzen.
Ja, muss ich noch eins machen. Habe ich noch keins. Deswegen. Aber da muss man halt aufpassen bei Zielen. Wenn man es erreicht hat, dann steht man vor dem großen Nichts.
Ja, nicht unbedingt. Ja, gut, klar, erstmal schon, aber man muss sich halt dann wirklich relativ schnell halt ein neues Ziel suchen. Entweder sieht dieses neue Ziel so aus, dass man sein altes steigert, ne, so wie mit den Abos, dass man sagt, okay, ich hätte gerne bis zum Ende des Jahres 100 und dann zack, habe ich erreicht, okay, wo möchte ich jetzt hin? Oder dass man sich ein ganz anderes Ziel steckt. Ja, dass man entweder sagt, man möchte jetzt 200 Abonnenten bis zum Ende des Jahres oder dass man sagt, ich möchte, keine Ahnung, mit dem Podcast irgendwas anderes erreichen oder ja, irgendwie so.
Ja, oder man geht doch in eine ganz andere Richtung, weil man gemerkt hat, jetzt, ich habe das Ziel erreicht und es ist gar nicht das, was ich haben möchte. Oder das,
ja, genau, richtig, ja.
Das war halt damals, wo ich mich dafür entschieden habe, das zu machen, war es gut, dieses Ziel zu setzen und jetzt ist es halt mein Ziel ganz woanders.
Ja, ich finde aber auch gerade so ein Podcaster, also man sollte sich da auf jeden Fall nicht dazu gezwungen fühlen, den machen zu müssen jetzt. Also gerade mit solchen Sachen bin ich immer so der Meinung, man muss es gern machen. Und wenn man es nicht mehr gern macht, dann muss man es einfach lassen und muss dann auch so ehrlich zu sich selber sein und sagen, nee, das gibt mir gerade nicht mehr das, was ich mir eigentlich drunter vorgestellt habe.
Wobei, da könnte man jetzt ein gutes anderes Thema andocken, was ich mir mal aufgeschrieben hatte, sind Nachteile von Stärken. Und zwar, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so gerade so schulnotentechnisch hat man ja, wenn dann immer meistens an den Fächern gearbeitet, in denen du ja schlecht warst, um das wieder auszugleichen. Ja. Was ich jetzt aber schon von ein paar Leuten gehört habe, ist, wenn du halt dich nur auf deine Schwächen konzentrierst, dann wirst du halt immer nur Durchschnitt. Also du wirst halt nie wirklich gut in einem speziellen Fach. Also du kannst dich nie wirklich spezialisieren in eine Richtung, was ja oft sehr wichtig ist. Sondern du bist halt immer nur Durchschnitt. Weshalb solltest du dich halt auf deine Stärken konzentrieren und quasi deine Stärken weiter ausbauen. Das Problem ist, was ich aber selber beim Produzieren oder halt auch beim Komponieren eher gemerkt habe, wenn ich mich nur auf das konzentriere, wo meine Stärken liegt, dann blende ich halt alles aus oder mache alles nicht, in denen ich nicht gut drin bin. Weil ich merke halt, okay, da bin ich nicht gut drin, ich muss was suchen, in dem ich gut bin.
Ja.
Und dann schränkst du deinen Raum, in dem du arbeiten kannst und auch deinen Horizont immer weiter zusammen, weil du dich immer nur auf deine Stärke konzentrierst, was du halt gut kannst. Oder andersrum, weil du halt immer das, was du nicht kannst, das machst du halt dann nicht mehr. Anstatt, dass du da versuchst, besser zu werden, in den meisten Fällen.
Ja, das ist halt ziemlich schlecht. Also, gerade gut in der Schule, da ist es ziemlich schwierig. Also da musst du dich, da solltest du dich schon drauf konzentrieren, wo du schlecht bist, dass du da besser wirst. Ich finde es halt gerade auch beim Produzieren und so, ist ein schwieriges Thema. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen sehe, der eigentlich voll die guten Ideen hat, aber die Ausarbeitung immer scheitert, dann sage ich dem, Alter, guck dir mal Arrangement-Tipps und sowas an oder Schau dir mal andere Tracks an und schau, wie die arrangiert sind und wie die entstehen und wie die sich aufbauen und so weiter. Also du musst schon, also das, jetzt nur wirklich dran zu arbeiten, an dem, also nur das zu machen, in dem du gut bist, ist halt völliger Schwachsinn. Also natürlich musst du immer irgendwie deine Stärken ausspielen, absolut. Und auch da versuchen, besser zu werden. Aber auf der anderen Seite musst du logischerweise, gerade als Producer, weil du ja Allrounder bist, von allen anderen Bereichen auch noch was mitnehmen. Also gerade auch Melodien bauen, ne? Das Komponieren, ne? Und so. Und Sounddesign beispielsweise, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Viele, die fangen mit dem Thema Sounddesign gar nichts an. Die produzieren vielleicht seit Jahren oder seit Jahrzehnten vielleicht und wissen nicht, wie man einen Synthesizer bedient. Weil das Einzige, was sie tun, einfach immer nur ist, sich irgendwie durch Presets zu klicken. Und das halte ich generell erstmal für schlecht, weil du musst dich mit der Thematik schon auseinandersetzen, meiner Meinung nach. Und wenn du jetzt merkst, okay, meine Kicks sind beispielsweise immer richtig geil, meine Melodien sind auch cool, aber trotzdem klingt es nicht geil, an was könnte es liegen? Dann eruierst du, an was das liegen könnte. Ja, wahrscheinlich eher am Sounddesign von dem ganzen Zeug. Und dann ist es, oder wäre es vielleicht nicht schlecht, sich gerade Synthes und so anzuschauen. Wie moduliere ich? Wie ist ein Synthi aufgebaut? Wie komme ich an einen gewissen Sound ran? Zum Beispiel irgendwie, wie baue ich einen Acid-Sound aus Silent oder aus Fire oder was auch immer? Und musste ich dann halt da dementsprechend weiterbilden. Ich meine, der Mensch lernt nie aus. Es ist halt einfach so. Und du musst halt auch in den Bereichen, wo du merkst, dass da nicht so viel da ist, da musst du halt ausbauen. Finde ich. Also das ist meine Meinung. Ich habe zum Beispiel damals ja auch nie damit gerechnet, dass ich auf einmal in Live-Ton gehe. So, deutsche Pop war immer nur Studiotontechnik und so. Und auf einmal bin ich da halt live unterwegs und habe dann auch gemerkt, okay, da sind Defizite da. Ich kann zwar gut mischen, aber live ist dann halt nochmal eine andere Sache. Und dann gerade auch mit den Live-Pulten und so weiter. Und sich da wirklich dann so reinzuarbeiten in das ganze Thema, das war halt wichtig. Sonst hätte es alles nicht funktioniert. Und wenn ich mich ja da jetzt nur darauf konzentriert hätte, okay, mein Sound ist cool und ich befasse mich nicht mit PA, ich befasse mich nicht mit den Live-Setups, ich lasse das alles mal irgendwie außen vor, ich gucke, dass ich irgendwie durchkomme und irgendwie, Hauptsache ich kann mischen, das ist halt falsch. So, also du musst da schon die anderen Bereiche auch mitnehmen, finde ich.
Ja, ich finde halt, du musst halt hier wieder ganz klar die Balance halt finden, einmal deine Stärken auszuarbeiten und an deinen Schwächen zu arbeiten.
Ja klar, logisch.
Weil ansonsten hast du wieder das Problem, okay, das, in dem du ja eigentlich gut drin bist, förderst du halt nicht, um quasi in den Markt reinzukommen oder halt in eine Nische reinzukommen, in der du dir dann halt einen Namen machen kannst und dann dort auch erfolgreich bist. Mhm. Und das ist halt wirklich so, ja, ganz schwer. So.
Ja, es gibt halt auch viele, die schalten da auf stur, ne? Also ich hatte jetzt schon, also ich kriege ja hin und wieder mal Tracks von anderen Producern, die gerade irgendwie angefangen haben oder auch schon ein bisschen länger dabei sind. Und wenn ich dann so ein Feedback abgebe, dann ist es immer so, also ich versuche immer wirklich das auf so einer professionellen Ebene zu sehen, indem ich mir vorstelle, okay, wie wäre das jetzt, wenn ich das irgendwie live spielen würde oder wie wäre das im Radio oder so. Und dann weist du die Leute auf gewisse Dinge hin, auch beispielsweise Thema Vocals, das hatten wir ja schon mal in einer anderen Folge, das ist oft ganz grausam, was da passiert, wie das Vocal Editing gemacht ist und so. Und teilweise auch schief und dass es überhaupt nicht in Key ist und nicht passt. Und dann sagst du das den Leuten und dann sagst du, das passt nicht. Und dann sagen die, ja, ich finde schon, dass es passt. Und dann sage ich, ja, das kannst du finden, wie du willst. Aber rein technisch gesehen passt es nicht. Es ist falsch. Ja, was ist in der Musik falsch und was ist richtig? So, ja, dann fängt wieder so eine Grundsatzdiskussion an.
Von ja, mit Kunst hier liegt im Auge des Betrachters so nach dem.
Ja, Motto. Genau. Aber es gibt halt, was die Leute halt immer übersehen, ist, dass es gibt ein richtig und ein falsch. Es gibt einen Grund, dass wir seit Anfang der Musik mit Noten arbeiten und mit Skalen und mit gerade auch mit Rhythmik, mit Vierviertel und Taktarten und Pausen und was nicht alles und Spielweisen und so. Das ist ja alles klar definiert und klar ist Musik künstlerisch erstmal. Ja, und es gibt ganz, ganz viel, das ist ganz viel Auslegungssache, aber es gibt einfach in der Musik Dinge, die sind so, wie sie sind. Da muss man sich dran halten, ob einem das gefällt oder nicht. Und wenn ich jetzt irgendwo irgendwelche Vocals reinballer und die einfach krumm und schief sind und nicht in die Skala passen, dann ist es falsch. Und dann wird es auch nie irgendwie ein Hit, weil es einfach auch nicht gut klingt. So.
Ja gut, du musst aber auch immer schauen, in welcher Skala arbeitet er jetzt, weißt. Es ist ja, jetzt natürlich, nicht nur klar, Dur, sondern auch anders. Und
ja, natürlich, mixolydisch, lykrisch, was auch immer. Ja klar, absolut. Aber ich meine halt jetzt vom Prinzip auch arrangement-technisch. Also ich kann jetzt nicht auf einmal anfangen, wild meine, in einem Techno-Track beispielsweise, wild meine Taktart zu ändern und einmal gehe ich auf Dreiviertel und dann da und hin und her oder ich schraube hier einfach irgendwie noch einen halben Takt dazu und dann da und ihn.
Also du meinst diese halben Takte, dass es nicht wieder auf der 4 beginnt, sondern du haust nochmal einen mehr ran und dann hast du es gar nicht.
Ja, genau. Oder dass du auch gerade im Techno-Bereich hast du ja auch immer 8, 16, 24, 36, ne? Du hast halt da deine klare Unterteilung in Beats. Und ich kann in einem Techno-Track ja nicht einfach, also ich muss mich da schon irgendwie ein bisschen dran halten, dass man das Ding auch auflegen kann, dass es spielbar ist. Und kann da nicht einfach irgendwie ja nochmal so einen halben Takt oder so einen Takt dranhängen oder so 8 Beats irgendwie nochmal dranhängen und dann irgendwie trotzdem nachher weitermachen. Das funktioniert halt nicht. Und das meine ich halt mit Regeln. Es gibt in jeder Stilistik und in jeder Art von Musik gibt's bestimmte Regeln, an die man sich einfach halten muss. Und dann ist künstlerische Freiheit hin oder her, wenn man manches Wissen einfach nicht hat und sich an manche Regeln nicht hält und das ignoriert und sagt, naja, das ist halt so, wie ich das mag. Und dann wird man da auch nie irgendwie einen Erfolg spüren oder einen Erfolg zurückbekommen. Weil es ist halt leider Gottes auch so, dass das Thema Musik nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, bla bla und Freiheit und überall ist, sondern es gibt schon einen Grund, warum 99,9 aller großen Künstler und bekannten Lieder irgendwie gewissen Regeln folgen. Einfach. Das ist meine Meinung dazu.
Nö, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Aber gerade so die Takte, da weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, was du meinst. Also ich weiß schon, was du meinst, aber zum Beispiel mir passiert das selber manchmal, dass du baust jetzt eine Break und dann passt es aber jetzt wieder nicht zum Beispiel zum 32. zusammen.
Ja, genau, dann das musst passiert du halt, auch manchmal.
Dann musst du halt dann auf 8 runtergehen oder halt so anpassen, dass deine Break halt wieder passt, weil ansonsten musst du es entweder so lang ziehen, dass du wieder quasi bei der, ja nicht bei der 0, sondern einfach wieder halt am Anfang. Bei
der 1, bei der nächsten 1, genau.
Genau, also du gehst schon immer auf die 1, das ist klar. Du fängst jetzt nicht irgendwie beim Und an oder so auf einmal oder bei der 2 reinzugehen. Aber du guckst jetzt nicht, das Intro ist jetzt 16 lang, das dann ist der Break auch 16, sondern manchmal kann es ja passieren, dass es dann halt 32 ist oder halt was dazwischen so ein bisschen.
Ja, aber halt nicht 12 oder 21 oder so.
Nee.
Und das ist genau das, weißt du, wo dann Leute sagen, okay, ich mache das jetzt so und dann mache ich das so und dann passt es und es klingt halt scheiße.
Wobei 12 geht eigentlich auch wieder. Du musst halt beim ersten dann schon früher
ja,
rauskommen.
Ja, das war ein Beispiel jetzt.
Also, ja, klar.
Das ist alles jetzt nur ein Beispiel, was ich schon so alles gehört habe, wo es dann immer hieß, ja, ich mache das so, mir gefällt es so und das lasse ich so. Und dann wundern sich die Leute, warum ihr Track nicht ankommt, ne, wenn sie ihn dann irgendwie hochladen irgendwo, warum der keine Likes und keine Plays kriegt. Ja, klar. Weil die meisten Leute, die irgendwie im professionellen Bereich unterwegs sind oder auch ganz normale Listener, die kennen das halt anders, ne? Und die sagen dann halt auch, nö, das gefällt mir jetzt nicht. Oder da klingt irgendwas krumm. Die können das vielleicht nicht mal definieren, ja, aber man hört es ja, ne? Ob man es jetzt definieren kann oder nicht. Aber man hört es, ob was krumm ist oder nicht. Und dann wird es halt auch nichts mit der Musikkarriere. Und deshalb finde ich, da muss man halt den sauren Apfel beißen und muss dann diese Sachen halt lernen. Und das ist auch das, was ich immer wieder sage, wenn zu mir Leute in den Unterricht kommen, die sollen, also viele gehen davon aus, naja, ich zeige denen irgendwie hier so in 3-4 Sessions mal ein bisschen was über FL Studio, dann können die produzieren. Dass das aber wirklich lange dauert, bis man auch mal das ganze Technische verstanden hat und diese Komplexität von Produktion, also Arrangement, Sounddesign, Beatdesign, wie baue ich überhaupt was auf, Sampling und so weiter, dann später Mixing, Mastering und so, das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und bis man da durchsteigt, das dauert sehr lang. Und vor allem, wenn man dann auch noch sich in ein Programm einarbeitet, in eine DAW, das hast du halt auch nicht von heute auf morgen gemacht.
Nee, auf keinen Fall. Hatte ich letztens auch mit der besten Freundin von meiner Schwester kurz das Gespräch, weil die wollte halt unbedingt Keyboard lernen, also halt Keyboard spielen und hat sie halt von dem Kollegen halt auch ein MIDI-Keyboard bekommen. Und der hat ihr halt dann gesagt, sie soll halt sich eine DAW zulegen, oder ich glaube Magic's Music Maker und so. Und es hat die halt nicht zum Laufen bekommen. Und dann ist halt auch wieder der Frust da, dass eigentlich, was du ja machen möchtest, ist, du möchtest ja spielen, aber du musst so viel drumherum machen, wegen MIDI-Keyboard anschließen, Audio-Interface,
ja.
Plugin aufrufen auf die Spur und, dass der MIDI-Kanal richtig geroutet wird, dass da einfach dann die Lust draußen ist, dass da halt einfach dann so ein klassisches Keyboard, wie man es kennt, mit internen Sounds besser wäre.
Ja, so war das bei mir damals nichts anderes. Also als ich FL Studio damals das allererste Mal auf hatte, ja, da hast du irgendwie im Step-Sequence irgendwie so mal ein paar Lämpchen angemacht und hast geguckt, ah, okay, da passiert ein Beat. Mhm. Und wo finde ich jetzt das? Und was mache ich jetzt hier? Und was gibt's hier noch? Und dann warst du deprimiert und hast es zugemacht nach 5 Minuten. Und wenn es dich dann aber packt, wenn du dann sagst, hey, ich habe gehört, was man damit machen kann. Ich habe da Bock drauf. Und du machst es dann nochmal auf. Oder guckst es nochmal an. Und dann machst du es wieder zu. Und dann denkst du nach einem Tag, denkst du wieder, fuck, das muss doch irgendwie. Und dann machst du es nochmal auf und liest dir die Anleitung durch oder irgendwas. Damals auch noch in Englisch, ne? Das, hattest du in der Schule irgendwie gerade mal das zweite Jahr Englisch oder so. Ja, fuck off. Und dann hockst du da davor und du kapierst gar nichts. Und das dauert echt lange. Und ich sehe es auch, wenn ich Unterricht gebe, viele, die hocken dann da und reißen ihre Augen auf und kapieren gar nicht, was ich denen jetzt gerade so erzählt habe, die letzten 2 Stunden. Es ist halt erstmal viel. Es sind neue Begrifflichkeiten, ne? Step-Sequencer, Arrangement-Fenster, Mixer, Samples, Plugins, Synthesizer. Das Wissen, also das überfordert dich erstmal. Aber damit musst du halt einsteigen. Das ist Musikproduktion. Das ist nicht mal so Larifari ein Programm aufmachen, 5 Tasten drücken und fertig ist es. Sondern da steckt schon mehr dahinter.
Du kannst schon aufmachen und 5 Tasten drücken. mit einem Sample-Pack geht das. Aber ja, das ist, du musst halt auch erstmal gucken, wo fängst du an, wo erklärst du was, was, ja, das ist halt immer schwer, ohne gleich noch 10.000 Sachen weiter zu erklären.
Mit meinem letzten Schüler musste ich von ganz von vorne anfangen, also das war wirklich Schule, Musikunterricht, ne? Also da erstmal Instrumente erklären. Was ist welches Instrument? Blechblasinstrumente, Streichinstrumente, Zupfinstrumente und so weiter.
Welches Tier ist das?
Ja, eben.
Das ist auch eine coole Idee für so ein Buch. So. Welches Instrument ist das? Und dann hörst du eine Triangel. Ding.
Das hat was. Kinderbuch.
Neue Geschäftsidee.
Gibt es sowas nicht schon?
Ich weiß es nicht. Müssen wir mal nachschauen, ob es sowas gibt.
Es gibt auf jeden Fall diese Bücher mit so einem Stift, wo so ein Lautsprecher drin
verbaut hat. Ja, Tiptoy.
Ja, genau. Und da kannst du ja auch ein Buch machen über ein Orchester oder so. Und dann können die Kiddies auf ein Instrument und dann hören die das. Und dann, das ist eine Triangel. Das war eine Pauke. Das war ein Underground Rave in Berghain in Berlin.
Bei Corona-Zeit. Oder in der Corona-Zeit. Ich habe auch letztens erst so diesen Sinn verstanden von, gerade so für Podcast-Geräte oder so Zooms, wo du so Sample-Dinger drin hast, wo ich mir halt die ganze Zeit so gedacht habe, so, es ist doch total dumm. Das kannst du doch alles im Nachhinein reinmachen. Macht aber jetzt gar keinen Sinn, während der Aufnahme und du hast den Ton nicht dabei, dann versteht die andere Person ja gar nicht das Geräusch oder es hört es gar nicht und kann sich es gar nicht richtig vorstellen.
Mhm. Ja, stimmt schon. Auch so ein Jingle oder so.
Ja, wie jetzt ist es mit der Triangel und man hört halt gar keine Triangel. Das ist dann so ein bisschen so witzlos.
Ja. Das ist wie beim Film heutzutage. Ist auch nur noch alles Greenscreen. Musst dir alles vorstellen, wenn du das drehst.
Mhm.
Das finde ich ja auch so unfassbar schwierig, ne? Früher hatten die an ihren Sets, da hatten die noch wirkliche Sets, ja. Da haben die das ganze Sache alles aufgebaut. Und haben da gedreht und so. Und jetzt ist alles irgendwie noch CGI und so. Und nee, VFX, keine Ahnung. Und es ist alles nur noch Greenscreen. Und die Schauspieler müssen sich halt echt alles nur noch vorstellen. So. Also, ich glaub, gerade bei Game of Thrones oder so.
Ich glaube, das ist halt für die Schauspieler dann halt auch eine ziemliche Herausforderung.
Ja, übel.
Das genau so umzusetzen.
Ja, also du sitzt jetzt hier auf einem Drachen, der fliegt irgendwie in 1200 Meter Höhe über eine riesige brennende Stadt. Bitteschön. So, hä? Also, wenn ein Schauspieler früher wirklich nur schauspielen können musste, musste er heute eine wirklich wahnsinnig Imaginationskraft mitbringen.
Es ist halt auch einfach günstiger, das in 3D-Modellen zu machen. Gerade auch viele Möbelkataloge und so. Die werden alle auch nur noch so gemacht, weil es halt einfach günstiger ist. Du kannst halt danach wieder, wenn du merkst, okay, da passt doch was nicht, kannst du es im Nachhinein halt immer noch mal leichter ändern.
Das stimmt, ja.
Aber es geht auch so ein bisschen der Charme einfach verloren. Auch.
Na, finde ich auch. Also ich glaube, ein Schauspieler, der spielt besser, wenn er eine echte Umgebung um sich rum hat. Ich bin kein Schauspieler, aber das glaube ich. Weil dann hast du einfach nochmal eine ganz andere Stimmung.
Ja, du siehst halt auch genau das, was du spielst.
Richtig, ja.
Und dadurch kannst du dich halt viel, also das ist halt dann viel authentischer, halt das, was du wahrnimmst, dass es auch wirklich so ist, dass du das halt einfach auch besser wieder rüberbringen kannst.
Ja, eben. Also auf jeden Fall besser als so ein Typ, also keine Ahnung, besser ein echtes, geschminktes Monster als ein Typ in so einem grünen, neongrünen Ganzkörperkondom.
Ja, das verstehe ich aber auch nicht. Zum Beispiel, wenn sie so einen Drachen machen oder so, das haben sie, glaube ich, beim der Hobbit auch gemacht. Da hat es ja dann auch einer gespielt, hat ja dann auch den Drachen gespielt und ist auf dem Boden rumgekrochen.
Mhm.
Und das haben die dann aufgenommen, auch für den, ich weiß gar nicht, ob sie es mit diesem Punktemesssystem gemacht haben, weil es diese verschiedenen Bobbles am Körper.
Ja,
das ist. Um es dann zu tracken. Ist, ja. Warum? Ich meine, es ist ein Mensch, also er kann ja keine wirklichen Drachenbewegungen machen. Das müssen
ja
dann
doch,
später.
da geht's gerade ums Face-Tracking und so, also um die Mimik auch und so weiter.
Ja, bei einem jemand, der ein normales Gesicht hat, würde ich das ja noch verstehen. Vielleicht bei einem Ork oder sowas. Oder bei einem Elf oder bei irgendeinem anderen Wesen. Aber bei
aber trotzdem,
Drachen,
du kannst es.
Das passt ja gar nicht.
Ja, doch, du kannst es schon übertragen. Und das Ergebnis beim Hobbit war jetzt auch wirklich richtig gut. Also, finde ich schon. Aber ja, klar. Das ist
ja, ich glaube schon, dass die dann im Nachhinein am 3D-Modell da noch rumschrauben und es passend hinschieben.
Mit Sicherheit, ja. Aber Also im Endeffekt kenne ich mich da zu wenig aus, als dass ich da jetzt irgendwie einen qualifizierten Kommentar dazu ablassen kann. Aber ich persönlich würde sagen, also wenn es irgendwie, die werden das schon gemacht haben, weil es das Einfachste ist oder das Beste oder was auch immer. Also, oder sie haben es einfach mal ausprobiert, man weiß es nicht.
Falls sich einer unserer Zuhörer mit dem Thema auskennt, kann uns gerne ja eine E-Mail schreiben. An studiocouchtalk@gmail.com. Wäre schön zu hören, wer richtig liegt, ob jemand richtig liegt oder wir beide komplett falsch liegen.
Ja, weil man wirklich interessant, auch gerade so Filmzeugs, das ist ja auch, das hat mich früher auch immer fasziniert, gerade Foley Artists. Also für alle, die es nicht wissen, was ein Foley Artist ist, das ist quasi, es sind die Soundleute, die in einem winzig kleinen Studio, das vollgeräumt ist mit allem möglichen Krims und Krams, dafür sorgen, Geräusche lebend echt nachzumachen und dann für einen Film eben, das wird dann in den Film reingeschnitten, in eine bestimmte Szene etc., dass einfach besser rauskommt. Also ein typisches Beispiel sind da immer die zwei Kokosnussschalen auf Beton für Pferdehufe und so. Und da habe ich mich tatsächlich sehr, sehr lang, oder interessiere mich da immer noch sehr stark dafür, ich total faszinierend finde. Also die kriechen da teilweise ja wirklich auf dem Boden rum und machen die Bewegung, die haben dann einen riesen Bildschirm dann vor sich und machen die Bewegungen exakt so, wie sie im Film sind. Und was die da für Techniken teilweise drauf haben, also wo man sich denkt, weißt du, mit einem nassen Lederlappen machen die irgendwie Fleisch oder irgendwas, also so Fleischwunden und sowas, keine Ahnung. Das ist richtig interessant. Mit Chips, ein Lagerfeuer oder so, ist total geil.
Zum Beispiel auch die Originalgeräusche von Godzilla haben die auch mit dem Cello, glaube ich, gemacht oder einem Bass und dann einem geharzten Handschuh. Und dann sind die quasi so über die Seiten drüber gegangen, um so dieses Geräusch nice zu erzeugen. Aber was ich jetzt beim Foley Artist nicht verstehe, ist zum Beispiel, die haben ja die Aufnahme. Die Person robbt ja darum. Warum muss ich es im Nachhinein, außer wenn die Aufnahme scheiße gelaufen ist, nochmal aufnehmen?
Ja, es ist ganz einfach. Weil du ganz oft noch andere Störgeräusche dann in so einer Szene mit drin hast. Du hast zu viel Rauschen, zu viel Windgeräusch, irgendwas. Und da dann werden eben diese Geräusche, die wichtig sind, eben nochmal per Foley unterstützt.
Ja, okay, dass die dann nochmal hervorgehoben werden, gerade wenn es nebendran ein Aggregat läuft oder so weiter.
Richtig. Und wenn wir jetzt mal nochmal zurückgehen zum Thema Greenscreen etc., da hast du ja kein Environment, also da hast du ja keine Szene oder so irgendwas. Und wo soll jetzt bei sowas ein gewisser Sound herkommen? So, gerade klar, auch. Klar. Gerade auch zum Beispiel so Shots mit Explosionen und so. Also bei so einem Dreh, also wenn man sich so Behind-the-Scenes-Videos mal anschaut, da fährt dann zum Beispiel noch, das ist ja auch noch sowas, da fährt ein Quad mit einer Kamera rum oder ein Auto mit einem Kameraarm oder es fliegt ein Hubschrauber für eine Luftaufnahme oder so, während die Szene drehen. Dann kannst du den Originalsound logischerweise nicht verwenden. Da ist es dann zum Beispiel wichtig, gerade bei Explosionen oder bei so krass getimten Shots, die wirklich perfekt sitzen müssen, da schreit der Regisseur auch die ganze Zeit rein. Und dann kannst du halt auch den Originalsound nicht benutzen und das wird dann eben per Foley gemacht. Also wer sich für das Thema auch interessiert, es gibt da einen ganz coolen Beitrag, auch wie sie einige Star Wars Sounds gemacht haben auf YouTube. Da kann man auch mal immer schön danach suchen. Foley Artists. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema.
Dass ich mich gerade frage, wie so ein Film klingen wird, wenn wirklich nur der reine O-Ton von der Kamera genommen wird.
Das erinnert mich gerade. Habe ich letztens ein Video gesehen. Es gibt so irgendwo so einen Kanal auf YouTube, der schneidet so Musikvideos ohne Musik.
Also du meinst diese von Hobo Records oder von Hobo Records, der auch diese How-To-Dinger macht und dann hier DJ ohne genau. Musik.
Und jetzt, ja, letztens das DJs Without Music. Ich fand's so genial. Super. Ja, würde mich tatsächlich auch mal interessieren. So einen kompletten Film nur mit Originalsound. Wirst wahrscheinlich gar nichts kapieren.
Nee, weil es einfach nur durcheinander wäre oder so. Oder halt einfach nur ganz komisch klingen würde. Aber bei dem Video DJs ohne Music habe ich auch gelacht. Aber dann immer so, hast du ganz leicht gehört, wenn die so am Browser-Wheel gedreht haben von den CDJs. Immer so ein ganz kleines Klick, 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 Klick.
Ja, ja. Oder Mausrad so. Ja, guck mal den Track an. Nee. Oh, der ist gut.
Ja, sehr witzig. Mundharmonika gekauft?
Nein, die habe ich schon lang. Okay. Die habe ich wieder gefunden.
Ich habe das
nicht lag ewig lang in der Schublade.
Was? Ich habe nie verstanden, wie man die richtig spielt. Ich habe es aber auch nie wirklich wissen wollen. Ich habe immer nur drauf rumgetrötet.
Also ich habe mir jetzt, ich habe mir mal so ein paar Tutorials angeschaut. Habe mir tatsächlich auch überlegt, ob ich mir mal eine richtige kaufen soll, weil das ist so eine ganz alte komische. Und das mal ein bisschen lernen soll. Ah, oh, muss ich mir noch überlegen. Scheinbar ist es wirklich nicht leicht, zu dem Mundharmonika zu spielen.
Ja, aber du hast halt keinen Anhaltspunkt, also zum Beispiel wie ein Klavier, welche Taste du drücken musst oder.
Ja, das musst du nach Gefühl machen.
Welchen Bund du greifen musst. Das ist halt dann lernen, in welchem Abstand du wie weit rübergehen musst, um ins richtige Loch zu pusten.
Ja, das stimmt.
Ich habe noch ein weiteres Thema. Nervosität, also ja, Nervosität A beim Auflegen oder halt allgemein bei einem Auftritt oder bei einem Vortrag. Mhm. Wie siehst du das? Siehst du Nervosität gut oder eher schlecht?
Also es kommt immer drauf an, wie stark sich diese Nervosität zeigt. Also ein bisschen Lampenfieber oder Nervosität, bevor man jetzt irgendwie auflegt oder irgendwo auftritt oder so oder eine Rede hält, ist völlig normal. Und finde ich auch recht gut, weil man dann, gerade wenn man ein bisschen nervös ist, meiner Meinung nach ein bisschen fokussierter ist meistens. Ne? Weil wenn man dann, ne, man ist nervös, man hibbelt ein bisschen, man will nichts falsch machen und so. Man muss nur aufpassen, dass es nicht überhand nimmt. Weil wenn es überhand nimmt, dann verhaspelst du dich oder kriegst einen Blackout oder sonst irgendwas. Ich persönlich hatte komischerweise noch nie so ein großes Problem mit Nervosität. Also natürlich, klar, nervös schon von einem Job. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Gannerbenfest oder so bei unseren größeren Sachen, die wir jetzt so gemacht haben, da ist schon Nervosität ein bisschen dabei, aber die verfliegt unfassbar schnell. Also gerade beim Auflegen, bei mir ist es so, ich spiele den ersten Track und ich mache den ersten Übergang und ich merke, es läuft oder es läuft nicht. Und wenn die Stimmung passt und ich mache den ersten Übergang und es läuft, dann ist alles weg. Dann habe ich also null Nervosität mehr, sondern habe ich einfach nur noch Bock. Also ist es zumindest bei mir.
Ich hatte damals meinen ersten Auftritt auch in so einem Club, also eher kleinere Größe, also ich glaube halt zwei Ebenen und so. Und war halt natürlich auch so nervös und ich habe als Warm-up gespielt und der nach mir gespielt hat, der hat es auch schon seit 20 Jahren aufgelegt oder so, der hat auch gesagt, er ist jetzt auch immer noch nervös. Und bei mir ist es auch so, bei jedem Auftritt bin ich nervös, immer so gerade diese erste Übergangsphase oder so die ersten ein, zwei Minuten, je nachdem, wie du halt spielst oder was du machst und aber dann ist diese auch weg. Und letztens habe ich was Schönes gehört, so, wir sind eigentlich nervös, weil die Sache, die wir jetzt gleich tun, uns wichtig ist.
Ja, richtig.
Du bist genau. Nicht nervös, wenn dir die Sache egal ist. Und das deswegen stimmt, ja. Ist auch so, wie du es gesagt hast, du bist da in diesem Moment durch diese Nervosität, bist du viel konzentrierter, du bist genau bei der Sache, die jetzt kommt. Du lässt dich weniger ablenken durch irgendwas. Mhm. Und sobald die Sache dann läuft, dann ist es auch weg. Ich habe das zum Beispiel auch immer so, vor irgendwelchen Präsentationen denke ich mir auch jedes Mal so, oh, präsentieren und so, oh, nicht so. Aber sobald du halt vorne stehst und loslegst, ist es weg. Und dann läuft es einfach.
Ja, richtig.
Und manchmal läuft es halt nicht, dann ist es halt so.
Okay, ja, dann ist es passieren. Halt wirklich, dann ist halt, ja, aber kann passieren. Das sagen wir jetzt so einfach hier, ne, wo man da jetzt sitzt. Aber in der Situation ist dann wirklich das absolut Wichtigste, dass du hier keep calm, also Ruhe bewahren. Ne? Ja, wenn du merkst, es läuft nicht, ist das Schlimmste, was du machen kannst, ist irgendwie auszurasten oder was. Du merkst, dein Puls steigt und du wirst nervös und noch nervös und noch nervös und noch. Und dann irgendwann kommt der Blackout und dann ist ganz scheiße. Das darf man nicht machen. Also man darf sich auf jeden Fall in so einer Situation dann nicht von überrumpeln lassen, was jetzt echt unfassbar leicht klingt, aber es ist schon schwer. Also das ist mir damals in der Schule auch ein, zwei Mal passiert, wo ich wirklich ich bin gut vorbereitet, ich weiß, dass ich gut vorbereitet bin, aber es läuft trotzdem irgendwie nicht so, ne? Weil ich komme dann irgendwann immer so einen Punkt, das ist so ein Threshold, wo ich es dann überdenke, wo ich dann alles zerdenke und dann wird es nichts mehr. Und das habe ich zum Beispiel ganz oft bei Hochzeiten damals gehabt, als ich auf Hochzeiten gespielt habe. Also da war die Nervosität, da musste ich jetzt meine Aussage von vorher revidieren, dass ich noch nie so ein Problem damit hatte. In dem Fall hatte ich Riesenprobleme damit. Weil ich vor so einer Hochzeit, Alter, da war es bei mir immer so kurz vor Nervenzusammenbruch irgendwie. Da habe ich auch ganz, ganz oft einen André angeschrieben, habe gesagt, Alter, ich kann nicht, ich habe keinen Bock, ich will das jetzt nicht machen. Und weil ich das dann halt wirklich auch zerdacht habe, ne, weil mir dann diese Hochzeit so wichtig war, weil, ne, ich bin noch so ein bisschen klassisch eingestellt. Ich finde, das macht man im besten Fall nur einmal in seinem Leben und das muss einfach alles von vorne bis hinten rundlaufen. Und ich möchte kein Fehlerkriterium sein irgendwie. Und dann habe ich da irgendwie angefangen, hat es angefangen, dass es sich in mir immer so einen Riesendruck aufgebaut hat. Mir selber gegenüber. Obwohl ich wusste, ich bin gut vorbereitet. Ich bin sehr gut vorbereitet. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ich habe immer gute Kritiken bekommen. Es lief immer alles super. Es gab noch nie irgendwie so ein Erlebnis, ne, wo irgendwas richtig scheiße gewesen wäre. Gab's nicht. Ich habe es trotzdem immer so zerdacht und in mir selber so einen Druck aufgebaut. Und das ist gar nicht gut. Und oft hat es sich auch den kompletten Abend nicht mehr richtig abgebaut. Sondern erst, als es dann rum war. Und das ist dann wirklich böse, wenn sowas ist.
Ja, du bist dann halt auch nicht in dem Moment oder halt bei der Tätigkeit einfach, weil du dann immer gedanklich bei was könnte passieren und nee, das ist doof, wenn es doof läuft. Und dadurch fällt dir halt auch gar nichts auf, wenn was aus dem Ruder läuft, sodass du souverän reagieren könntest, richtig, weil du halt nicht mehr klar dabei bist.
Ich habe vor einer ganzen Weile mal was gelesen von wegen, wie man Nervosität oder sowas oder starkes Lampenfieber vermeiden kann. Oder halt nicht vermeiden, aber so ein bisschen runterbringen. Und da hieß es, stell dir wirklich, das klingt total klischeehaft, aber stell dir wirklich das Schlimmste vor, was passieren kann. So, das mit Abstand Schlimmste, ja. Und wenn dir dann was eingefallen ist, dann stell dir noch was Schlimmeres vor. Und wenn dir das auch eingefallen ist, dann stell dir noch was Schlimmeres vor. Und wenn du dir das wirklich alles bildlich vorgestellt hast, was passieren kann, bist du auf diese Situation vorbereitet und dann schockt es dich nicht mehr so, ne? Das heißt, du bist gefasster auf diese Situation. Du weißt, was passieren könnte. Du kannst sagen, wird nicht passieren, weil so und so und so. Das habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber.
Ja, gerade bei Sorgen funktioniert es halt auch, wenn du halt wirklich dir einmal überlegst, okay, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? So nach dem Motto, und was kann ich dann auch dagegen tun, dass das nicht eintrifft? Ja, genau, du musst halt erstmal diese Sorgen oder dieses Problem klar benennen. Ansonsten kannst du nicht dran arbeiten. Ja. Dann kannst du wieder das Thema, wie wir es schon ein paar Mal hatten, mit dem Ergebnis, wenn du nicht weißt, was dein Ergebnis sein soll, kannst du nicht dran arbeiten.
Richtig, ja. Ja, hast du vollkommen recht.
Und deswegen finde ich Nervosität eigentlich absolut gar nichts Schlechtes. So, wo man immer denkt, so, oh, ich bin nervös, ist nicht gut, aber an sich zeigt es wirklich nur, dass du bei der Sache bist, dass dir die Sache halt einfach wichtig ist. Und der Adrenalinausstoß, wenn es halt vorbei ist, ist halt einfach nur mega. Ja, gerade beim Auflegen oder so.
Ja, absolut. Auch, also ich freue mich auch deshalb total auf morgen. Also ich habe jetzt schon wirklich so fucking lang nicht mehr aufgelegt. Und ich brauche das, ich merke das auch selber. Ich brauche das wirklich. Hier, mein Equipment steht hier zu Hause neben mir. Ja? In Reihe und Glied. Ich müsste einfach nur 2, 3, 4 Tasten drücken und dann könnte ich auflegen. Aber ich mache es nicht, weil ja, hier daheim. Gut, letztens stand ich wieder dran, habe ein bisschen extra Raw gespielt, aber ich habe einfach Bock. Ich habe Bock wieder auf eine PA. Irgendwo, wo Leute vor mir stehen und tanzen. Oh. Und da freue ich mich jetzt richtig drauf morgen. Da werde ich aber nicht nervös sein. Obwohl es mir wichtig ist und obwohl ich Bock drauf habe. Aber da ist es wirklich so, weil ich einfach so hardcore Bock habe. Und da ist jetzt nicht dieser Druck wie bei einer EMF-Veranstaltung oder so. Mit 200 Leuten oder so. Das meine ich damit. Also da morgen ist einfach nur Spaß haben.
Aber selbst wenn, den meisten fällt es ja auch gar nicht auf. Also da muss schon viel schief gehen. Ich weiß gar nicht, habe ich das in der letzten Aufnahmesession erzählt oder irgendwann mal? Da gab es auch mal so, da hat man mal die Leute bei der Oscarverleihung danach gefragt, ob sie sich noch an irgendwelche Patzer erinnern konnten. Und so wirklich so schwerwiegende, dass das Unterkleid ausgerissen ist oder dass jemand was runtergeschmissen hat. Und da konnten sich auch wirklich noch 20% der Leute daran erinnern, an diese wirklich schweren Sachen. Der Rest der Leute, das ist nicht mal aufgefallen.
Ja, das hängt immer mit der Gefühlslage zusammen, ne? So wie ist die Stimmung an dem Abend.
Hat man auch, glaube ich, mal mit einem T-Shirt gemacht. Also da ist auch jemand mit einem T-Shirt reingekommen und da hat man die Leute später gefragt, was hatte der für ein T-Shirt an? Keine Ahnung. Mussten die nicht mehr, weil sie es halt gar nicht drauf geachtet haben. Mhm. Aber dann ging es halt mehr um diese Selbstwahrnehmung. Dass du denkst, die Leute nehmen alles von dir wahr, und dabei tun sie es gar nicht, weil die Leute nehmen nur sich selber wahr. Aber auch zu dem Thema Lust, wo du ja gerade gesagt hast, dass du dann dort mehr Lust hast, auf eine PA zu spielen und so. Ich habe das beim Produzieren, wenn ich geile Lieder irgendwo höre. dann habe ich voll Lust, jetzt einen Track zu produzieren oder auch gerade ein bisschen vielleicht auflegen, weil das dann halt mehr Spaß macht. Mhm. Wie jetzt so, wenn ich jetzt
nicht höre.
Und was ich letztens auch wieder festgestellt habe, ist, dass Techno, wenn du nicht tanzt oder nicht selber spielst, mega langweilig ist.
Mega langweilig nicht, aber...
Aber schon sehr an manchen Stellen oder so. Also manche Lieder so...
Ja, das ist also Tech, wenn du nicht Auto fährst oder tanzt oder irgendwie das laut ist, das stimme ich dir voll und ganz zu. Genau das hatte ich gerade eben vorhin auch schon wieder. Neue Tracks zusammengesammelt, ne, für morgen Abend, mal wieder ein bisschen frisches Zeug. Und dann hörst du dir das auf Beatport an. Und das ist mir schon so oft passiert. Ne? Dann höre ich mir den an und denke mir so, na, nee, nicht ganz. Na, der auch nicht ganz. Na, der auch nicht. Und dann bin ich irgendwo live und der Track läuft dann und ich denke, den kenne ich doch. Warum habe ich den nicht im Set? Und dann gucke ich nach. Ah, das war der. Der hat mich nicht... Nee, da habe ich ihn nicht genommen. Aber live, mega fett.
Obwohl der Track gar nicht anders ist. Aber da ist halt einfach dein Kontext oder deine Stimmung ganz anders.
Ja, genau. Lautstärke, Bass, im Auto bist in Bewegung, du fährst irgendwo hin, du, keine Ahnung, ja, das stimmt schon. Das ist schon ein krasser Unterschied. Ich merke das auch ganz oft vorhin, wie gesagt, wo ich da Sachen rausgesucht habe, ich auch wieder voll Bock bekommen zu produzieren. Ne? Aber keine Zeit. Und gerade hörtechnisch nicht so gut.
Wann können wir eigentlich Promo machen für unseren Track? Das habe ich nicht so ganz verstanden. Erst ab dem Pre-Order am 2. oder?
Ich würde es mal ab da machen, ja. So habe ich es beim letzten auch gemacht.
Macht mehr Sinn. Die haben zwar letztens was gepostet, aber waren mir dann auch nicht sicher, ob ich dann zu früh rausschieße, weil die selber hatten auf ihrer Seite auch nichts, das Label.
Ja, ich muss mal selber schauen, was ich denn mache, beziehungsweise nur mal gucken, was ich bei dem anderen gemacht habe. Welcher war denn das? Kurz mal nochmal schauen auf meinem Profil. Wen habe ich denn da? Ja, genau, das war Oneric Tribes. Und da kam Luna drauf, okay. Ja, genau, da habe ich auch dreimal gepostet. Da habe ich einmal ein Bild gepostet, dann kam ein Video und dann kam nochmal der finale Post. Jetzt bei dem EMCK-Teil, da war auch irgendwie vor 2 Tagen erstmal so ein Bild als Preview und heute jetzt quasi das Release. Ja, hast du das Probematerial? Hast du ja auch bekommen, oder?
Ja, habe ich auch schon runtergeladen.
Ja, genau.
Die Videos und die 4 Bilder sind es, glaube ich, 5 Bilder.
Genau. Ist cool auf jeden Fall. Also da wäre ich auch dafür, dass wir auf jeden Fall uns dann jetzt im Winter, ne, wenn man draußen eh nichts mehr machen kann, wieder zusammenhocken und dann mal wieder an was schrauben, Alter.
Ja, muss gucken, weil bei mir geht jetzt demnächst die Weiterbildung los. Dann habe ich nicht mehr so viel Zeit.
Das ist ja schlecht.
Aber die wird jetzt auch wahrscheinlich erstmal komplett nur Online-Vorlesungen sein.
Da siehst du, da wird sich bestimmt mal irgendwie an einem Wochenende einen Freitagabend finden oder so, wo man ein bisschen schrauben kann.
Ja. Mal gucken. Was ich cool finde, ich habe ja jetzt Zoom mir geholt wegen der Weiterbildung und da kannst du sogar den Originalton senden. Ja.
Das ist nice.
Das ist echt cool. Deswegen wird es wahrscheinlich auch so gerne genutzt für so DJ-Sets oder halt für so auch Musikunterricht online.
Ja, das muss ich mir jetzt auch nochmal anschauen. Also gerade Teams, Zoom und dann gab es nochmal irgendeins wegen der Stelle bei der Veranstaltungsfirma hier und in der Nähe. Da wäre ich nämlich dann zuständig für genau solche Konferenzplattformen und das muss ich mir dann noch ein bisschen anschauen.
Also ist nicht schlecht und du kannst auch sogar noch Stereo einschalten irgendwie. Ach, guck an. Quasi halt ein Computer-Audio oder halt ein Stereo-Mikrofon hast. Mhm. Dann ist das recht witzig. Ja, wir hatten nämlich gestern so einen Einführungskurs und der Dozent dann so, ja, also am besten ist, sie holen sich so kleine Kopfhörer, weil der Audioton dann besser ist. Aber sie können auch solche riesen Mickey-Mäuse verwenden. Ich hatte halt meine Kamera an und die anderen haben das dann auch gesehen, dass ich halt diese großen halt die 99er drauf hatte. Und dann sagt er später halt auch noch so, ja, dann gibt's halt noch solche Leute, die schließen es dann an ihre Stereoanlage an und benutzen dann noch ein extra Mikrofon.
Ach du Kacke.
Ja, das bin ich.
Ja, aber das war total lustig. Also ich hatte ja auch so ein Online-Gespräch mit denen von dieser Veranstaltungsfirma, also so eine Art Vorstellungsgespräch. Und da dachte ich erst so morgens, okay, Kacke, ich habe keine Webcam oder ich finde die gerade nicht. Na gut, dann mache ich es übers MacBook. Da dachte ich so, Alter, du hast dich da als Tontechniker beworben. Das geht nicht. Das geht nicht. Da habe ich meine Webcam rausgekramt, habe geguckt, dass das Bild einigermaßen läuft. Und dann halt auch über mein Mikrofon, über das ich jetzt spreche, dann quasi dann mit denen gelabert. Und dann haben sie das dann halt auch angemerkt. Haben gemeint, also Sound ist schon mal Bombe. Ja, wer kann, der kann. Ne?
Über welche Plattform habt ihr es gemacht?
Ja, über Skype.
Das Skype.
Da kommt zwar nicht mehr so viel.
Nee, da kommt nicht mehr viel rüber.
Aber drauf geschissen.
Ja. Da gibt's so ein paar coole YouTuber, die heißen, glaube ich, FreeTech Guys oder FreeTech. Irgendwas mit drei Ts ist auf jeden Fall. Irgendwie FreeTech Types. Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind es drei Leute, die machen dann auch mal so Tech-Videos mit Kamera und Bild. Und der hat letztens, oder weiß nicht, wann sie es gemacht haben, auf jeden Fall so ein Video, wo sie mal getestet haben, was mit so einem Standard-Apple-Kopfhörer und dann mit den Apple Earpods und dann auch mal mit dem extra Mikrofon und du hörst da halt schon den gewaltigen Unterschied.
Ja, klar.
Und auch bei meiner Frau, ihrem Laptop, ist es wohl witzig, sie wird besser verstanden, wenn sie keine Kopfhörer drin hat, als wenn sie Kopfhörer drin hat. Also durch die internen Lautsprecher oder das interne Mikrofon an ihrem Lenovo wird sie besser verstanden durch diese Kopfhörer. Und ja, das war halt ganz witzig, weil der Dozent hat dann gestern auch so gesagt, ja, am besten holen sie sich halt Kopfhörer, dann werden sie besser verstanden. Und ich so, nein, eigentlich nicht.
Also kannst du den Kopfhörer als Mikrofon benutzen, also die Ohrmuschel?
Ja, das kannst du machen. Aber
ist aber dann halt scheiße.
Ja. Oh, und was ich auch festgestellt habe, du findest irgendwie keine vierpoligen Klinkenbuchse-Löt-Teile.
Nicht? Okay.
Also kaum, ich habe nur bei Thomann eine gesehen. Nicht bei Tom, das ist was anderes. Bei Thomann eine gesehen, aber die ist irgendwie ganz komisch. Das ist nicht so diese klassische Neutrik, die du dann zusammenschraubst oder diese Reen. Weil ich wollte mir halt auch einfach dann, weil ich nicht wusste, ob das jetzt mit Zoom klappt, über die Lautsprecher und dann Rückkopplung wieder, Feedback-Probleme. Und ich denke, mehrere Stunden dann die 99er auf dem Kopf zu haben, ist halt dann doch ein bisschen anstrengend. Aber du kannst ja diese vierpoligen Klinkenstecker nicht ins normale Interface anstecken, weil dann funktioniert das halt einfach nicht, weil das schon dann übers Mikrofon angeschlossen ist und also richtig. Tut bei mir einfach absolut nicht. Deswegen wollte ich mir da einen Adapter basteln. Habe noch keinen gescheiten gefunden.
Habe ich jetzt noch nie danach geschaut, nach diesen vierpoligen.
Ja, weil ich möchte halt, wenn dann so diese ganz normalen, klassischen Oldschool in ihr Kopfhörer.
Ah, die ohne, ich gar nicht brauche.
Ohne diese Gumminippels. Weißt du, also nicht diese mit diesem Gummiding vorne dran, die du dann reinsteckst, sondern diese ganz normalen, klassischen, die du einfach einhängst. Wo früher das auch noch diesen, diese Kunststoffüberzüge, diese Filzüberzüge. Ah, ich finde die viel besser. Ich finde die viel angenehmer zum Tragen.
Nee, da tun mir nach 5 Minuten meine Ohren weh des Todes auf Doom, also meine Ohrmuscheln. Also die kann ich gar nicht ab. Also ich mag wirklich, ich habe mir von, oder habe ich auch ewig lang mal recherchiert und hieß es tatsächlich, also ich wollte da nicht so ein großes Geld für ausgeben, weil ich brauche die nur für so unterwegs. Und da gibt es von Sennheiser die, keine Ahnung, irgendwas mit 100, EW100, EG100, keine Ahnung. Diese für 25 Euro oder 30 irgendwie so um den Dreh rum. Und die waren klangtechnisch echt gut. Also für den Preis, also huiuiui, da war ich überrascht. Weil ich hatte davor immer mal solche, die irgendwo mitgeliefert worden sind. Irgendwie bei einem Samsung-Handy oder bei meinem iPhone. Aber das waren halt auch keine, das waren halt auch nur solche zum Einhängen. Und das kann ich halt gar nicht brauchen. Und die klingen halt alle richtig scheiße. Und aber wie gesagt, diese Sennheiser-Dinger, ne, wirkliche In-Ears mit diesem Gumminupsi, die du reinsteckst, optimal. Sind saugemütlich und klingen auch noch gut. Haben mich überzeugt.
Nee, also diese Gumminupsis, die kann ich einfach nicht. Ich mag das absolut nicht, diese Teile drinne. Geht überhaupt nicht. Und aber so normale, die du einfach nur so reinhängst oder so reinlegst, die findest du halt gar nicht mehr wirklich viel.
Ja,
also du findest die schon noch und die haben aber alle ein Mikrofon wieder. Also keinen ganz normalen TRS-Klinken-Ding. Lecker. Das ist halt dann der Nachteil. Vielleicht habe ich irgendwann mal auch Geld und mache mir einfach so angepasste In-Ears.
Das ist natürlich das Allerbeste, was du machen kannst.
Aber halt verdammt teuer. Oder gibt es auch günstiger? Oh, ja. Aber
also wenn du richtig krass, also so richtig bombig, dann holst du dir Vision-Ears, die 3-Wege-Teile für, ich glaube, 1.900 Euro oder so, wie viel die kosten.
Ich glaube, die 3-Wege, die sind bei 900? Oder gibt es da noch irgendwas mit 6 oder so? Oder ich verwechsel gerade nur die Versionsnummern. Ich habe schon lange nicht mehr bei denen geschaut. Aber ja, die sollen recht gut sein. Und ich kenne ja auch so ganz normale, oder hast du ja auch diese In-Ears zum Reinmachen für für Lautstärke halt zum Schutz.
Die finde ich auch. Ohrschütze.
Ohrschütze, genau.
Ohrschütze.
Die finde ich halt einfach mega, weil die mega bequem sind.
Mhm.
Und einfach sehr gut dämmen. Und du hörst, je nachdem, was für Filter du drin hast oder wie die aufgebaut sind, verstehst du die anderen Leute halt immer noch.
Ja, das ist halt gerade bei den, bei dem Gehörschutz, den ich jetzt zum Beispiel habe, oder André auch, diese angepasste mit diesem Filter, Eggers ist der Hersteller. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Filter heißt. Auf jeden Fall ist der wirklich sehr linear. Also so linear, wie es halt sein kann. Ne? Und du hast da eine Hochtonwiedergabe, das ist brutal. Also gerade bei den 9 dB Filtern, du hast da eine Klangqualität, obwohl du Gehörschutz drin hast, das ist brutal. Also das ist nicht vergleichbar mit jeglichen Oropax oder Ohrenstöpsel oder was auch immer. Da gibt es natürlich noch diese so aus Silikon, wo einfach ein Löchle drin ist. Nee, nicht vergleichbar. Also komplett gar nicht vergleichbar. Es ist einfach eine wahnsinnige Qualität. Es ist im Grunde nur leiser, natürlich ein bisschen gedämpfter, aber also wow, da war ich absolut überzeugt davon. Es ist zwar was, wo man erstmal ein bisschen Geld investieren muss, also kriegt man so zwischen 100 und 200 Euro, je nachdem, wie man die jetzt genau machen lässt. Ist logischerweise erstmal eine Investition, aber ich sage ganz ehrlich, für jeden, der regelmäßiger feiern geht oder öfters mit lauterer Musik zu tun hat, Alter, das ist auf jeden Fall die Investition wert, weil das Gehör, wenn das einmal kaputt ist, kommt nicht wieder zurück. Und selbst wenn man einmal irgendwo laut feiern war und man hat danach dieses typische Rauschen oder dieses dumpfe Gefühl auf den Ohren, allein da ist im Ohr schon was kaputt. Ja, muss man sich immer denken. Das ist wie beim Rauchen, das merkst du nicht gleich, aber früher oder später merkst du es. Und ich finde, das ist eine absolute, also für jeden Raver eigentlich eine Muss-Investition. So wie gute In-Ears beispielsweise. Da geben die Leute so viel Kohle aus oder für Kopfhörer oder für Handys. Ey, für so Gehörschutz, brutal. Würde ich auf jeden Fall machen.
Ja, ich finde es halt einfach schade, auch dass du von der Krankenkasse halt auch keinen Zuschuss dafür bekommst. Selbst wenn du in dem Bereich arbeitest, in dem du es halt öfters der Fall ist oder du es auch brauchen könntest. Das finde ich halt ein bisschen schade.
Das stimmt tatsächlich, ja.
Aber ja, auf jeden Fall immer Gehörschutz. Habe ich ja auch immer beim Garn-Erbenfest oder so, wenn es lauter wird.
Ja.
Was einfach sonst irgendwann so stressig ist. Einfach nur. Und also nicht nur, dass die Lautstärke an sich gefährlich ist, sondern es stresst dich ja auch wirklich selber irgendwann mal. Du bist einfach selber irgendwann mal gereizter. Gerade wenn in Clubs Anlagen, Club halt die Anlagen einfach so hochtonlastig ist und so zischt und so, boah.
Ja, das ist gerade vor allem, wenn du irgendwo bist, wo die Anlage nicht sauber eingestellt ist. Ne? Das ist. Puh. Also da merkst du es dann relativ schnell, wenn du da ohne Gehörschutz stehst. Nee. Geht gar nicht. Also Gehörschutz auf jeden Fall für jeden, der, wie gesagt, ich wiederhole mich, für jeden, der regelmäßiger feiern ist, ein absolutes Muss. So einen angepassten Gehörschutz, der drückt nicht. Es fühlt sich wirklich nach ein paar Minuten so an, als hätte man keinen Gehörschutz mehr drin. Ja. Weil es einfach auch so eine natürliche Wiedergabe ist, unfassbar.
Ja, auch jeden, der halt in einem Bereich arbeitet, wo es halt einfach ein bisschen lauter ist und so.